Jawohl, der Timotheus, ein junger Mann, wenn du noch nichts von ihm gehört hast, dann da einen kurzen Einblick. Du kannst den Timotheusbrief lesen, wo der Paulus an ihn geschrieben hat und wirst noch mehr von ihm erfahren. Und am Schluss hat es alles auch mit dem Kolosserbrief zu tun, mit dem Kolosserbrief von uns, wo du aufzeigen, wie Männer und Frauen mit dem Evangelium, mit Jesus Christus zusammen dürfen unterwegs sein. Wir tauchen ein, das zweite Kapitel eigentlich von dem Kolosserbrief. Wenn du das erste Kapitel noch nicht gehört hast oder geschaut hast, dann geh doch das noch anschauen. Der Benny Künzli hat uns mitgenommen aufs Kapitel 1 und ich darf euch mitnehmen ins Kapitel 2, wo eigentlich anschließt an dem letzten Sonntag und ergreift da eigentlich gerade wieder ein sehr cooles Bild auf im Kolosser 2, 6 bis 7. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Der Paulus griff da das Bild vom Baum auf, wo verwurzelt ist, wo starke Wurzeln hat, wo tief geht, wo überall Nahrung und Wasser findet. Ein Baum, wo solid steht, ein Baum, wo verbunden ist mit dem Boden, mit dem, wo ihm eben Nahrung gibt. Und er sagt eigentlich nichts anderes und sagt: Hey, wenn du mit Jesus so stark verwurzelt bist, verbunden bist, dann wird dein Leben garantiert gelingen. Du wirst es nicht automatisch in jedem einzelnen Moment von deinem Leben immer wieder spüren. Es gibt Momente, wo du vielleicht denkst, so, wo ist da Jesus? Wieso handelt er nicht? Wieso greift er nicht in dein Leben ein? Wieso macht er nicht irgendetwas und handelt anders oder besser? Aber der Paulus sagt eigentlich einfach das: Dort, wo du mit Jesus verbunden bist, verwurzelt bist, dort wird dein Leben längerfristig in die Ewigkeit raus eine Beständigkeit haben und es wird dir gut gehen. Und das Kapitel 2 schließt nachher eigentlich an und geht jetzt in so einen nächsten Teil drin. Und der nächste Teil, den könnte man überschreiben mit einem Warnschild, wo der Paulus bringt. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, so ein Warnschild hat meistens so ein bisschen einen Effekt, gerade für mich als Jugendlicher eigentlich so gehabt, hey, das ist interessant, da wollte ich mal ausprobieren, was ist das genau? Vielleicht ist bei dir auch immer gerade sofort klar gewesen, nein, Warnung oder so ein Stoppschild, das darfst du ja nicht irgendwie übertreten, das ist alles, du haltest dich an die Regeln und so weiter. Wir alle, glaube ich, mittlerweile wissen, dass gewisse Warnschilder wichtig sind. Im letzten Jahr haben wir etwa genug von diesen Warnschildern von Covid gesehen und so, oder? Und glaubet langsam an das, dass auch Warnschilder gut sind für unser Leben. Der Paulus macht da eigentlich zwei Warnungen in diesem Kapitel. Und die erste Warnung, die wir miteinander anschauen, betrifft das Oberthema Lebensauffassungen. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch vielleicht für dich. Man kann es auch umschreiben einfach mit Lebensstyles. Mit der Art und Weise, wie Menschen durchs Leben gehen, was für Prinzipien das sie verfolgen, was sie denken, das richtig und gut ist für ihr Leben, wie sie ihrem alltäglichen Leben mit Gott unterwegs sind oder eben nicht mit Gott unterwegs sind. Und da gibt es sehr unterschiedliche Lebensauffassungen natürlich. Das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, was richtig ist im Leben zu machen und was nicht. Das gehört sich auch ein Stück weit, wenn man in einer Demokratie ist, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, dass nicht alle immer gleich denken und gleich vorwärts gehen. Und der Kolosserbrief schreibt genau eigentlich auch in so eine Thematik hinein. Schon damals sind die Lebensauffassungen oder die Lebensstyles eigentlich sehr unterschiedlich gewesen. Es hat Griechen gegeben, die zum Glauben gekommen sind. Griechen und der Kolosserbrief ist eigentlich so im alten Griechenland eben geschrieben und beinhaltet die Menschen, die dort aufgewachsen sind. Und andererseits hat es auch Juden dort gehabt, die vorher vertrieben worden sind von Israel und jetzt dort leben. Und an die zwei Gruppe schreibt eigentlich der Paulus in diesem Brief oder in diesem Kapitel. Und die erste Warnung oder das erste so ein bisschen Stoppschild oder Aufpassschild kommt an die griechischen Christen. Also Menschen, die eigentlich im griechischen Denken aufgewachsen sind und dann zum Glauben gekommen sind und jetzt in dieser Gemeinde sind. Kolosser 2,8 steht: Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Jetzt, was sind das für Weltanschauungen oder eben Hirngespinst gewesen? In anderen Übersetzungen kannst du auch von Philosophien, eben Lebensauffassungen reden, von dem sie eigentlich gelebt haben. Und da haben wir sehr unterschiedliche Sachen, was dort eben so im Trend war oder was so normal war in dieser Zeit von diesen Kolossen. Das Erste, was ich aufgreifen ist, sie hatten viel Götterglauben gehabt. Also sie hatten sehr oft sehr viele verschiedene Götter gehabt. Das ist auch die Götterkult. Vielleicht hast du die in der Sek oder irgendwie im Gimmi mal durchgenommen, wie viele unterschiedliche Götter das da gibt. Und sie haben eigentlich für alle Situationen von ihrem Leben haben sie einen Gott gehabt, oder? Und jetzt die Christen, oder, die sind in diesem Götterglauben aufgewachsen und haben aber manchmal wie wieder zurück eigentlich sich daran erinnert, was sie noch für Götter gehabt haben. Das ist der eine Punkt. Anders oder ähnlich ist ein Volksglaube der Griechen auch sehr stark vorhanden gewesen. Der Volksglaube der Griechen ist eigentlich vereinfacht so zu erklären, dass alle Krankheiten oder Umweltkatastrophen oder alles Negative eigentlich im Leben, wo einfach passiert, hat sofort eigentlich mit Gott oder mit den Göttern zu tun. Es ist eine Bestrafung von diesen Göttern, wo eigentlich sie aufgrund von irgendwelchen Taten, die sie gemacht haben, eben jetzt hat müssen sanktionieren und eben bestrafen. Dann ein weiterer Grund oder ein weiteres Teil, der auch sehr präsent war, das nennt man Hedonismus, ganz ein lustiges Wort, aber es ist nichts anderes wie die Sinneserfüllung. Jetzt, was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes wie der Gönner-Lifestyle. Sie haben es sich einfach gönnt. In allen verschiedenen Sachen, wo du irgendwie dir das kannst vorstellen. Einerseits haben sie sich ständig und überschweifend wirklich gönnt in Sachen Essen. Aber auch in der Sexualität hat man sich in den verschiedensten Gruppen und Grössen getroffen und die Sexualität einfach so ausgelebt, wie man gerade Lust und Laune drauf hat. Und auch in anderen Lebensbereichen, man hat es sich einfach gönnt. Es war am wichtigsten, dass es mir gut geht, in meinem Moment gut geht, dass ich einfach zufrieden bin. Dann gibt es nochmal so eine Sorte, die auch noch sehr bekannt war. Das sind die Menschen, die sehr viel diskutiert haben. Das sind die grossen Philosophen der Griechen damals. Man hat diskutiert und diskutiert, was könnte gut und was wäre, wenn wir das und das würden machen und dieses und jenes würden unternehmen. Und am Schluss ist aber nichts im Alltag hängen geblieben. Jetzt, was sagt uns der Hintergrund eigentlich? Wenn wir den Hintergrund in unser Leben hineinnehmen. Erstens, was der Paulus, glaube ich, versucht, ist, uns zu warnen davor, Angst zu haben, dass Gott nicht langt. Dass wir irgendwelche andere Götter oder irgendwelche andere Sachen in unserem Leben brauchen als Jesus. Dass wir irgendwelche andere Stellvertreter-Götze schaffen in unserem Leben als das, was Gott für unser Leben ist. Der zweite Punkt: das Unglück zuzuschreiben. Das Unglück, dass sofort, wenn irgendetwas Schlechtes passiert in unserem Leben, dass dann irgendjemand muss geschuld sein, dass dann irgendjemand muss eigentlich dafür verantwortlich sein. Ich weiss nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Dass du immer gerade das Gefühl hast, ja, so wenn Gott eigentlich in dem und dem Bereich jetzt mir die Lehrstelle nicht gegeben hat, dann hat er das irgendwie gemacht, weil er mich bestrafen hat wollen, oder was auch immer, du weisest die Schuld eigentlich sofort Gott zu. Dann die Erfüllung der verschiedensten Sachen. Ich glaube, das kennen wir auch sehr. Der Hedonismus oder eben die Sinneserfüllung. Wir kennen das in unserem Leben. Ich kenne das sehr gut. Dass ich in gewissen Sachen in meinem Leben mir die Erfüllung versuche zu holen. Die Erfüllung vielleicht in Komplimenten, die dir Menschen machen. Ob es auf deinen Körper, auf deine Leistung, auf deine schulische oder handwerkliche Leistung, was auch immer ist. Ob es auf deine sportliche Leistung ist, wo du darauf ausgelegt bist, dass du ein Kompliment bekommst, dass du zufrieden bist in deinem Leben. Vielleicht geht es dir auch so, dass du irgendwie musst gucken, keine Ahnung, gross Sport machen, dass du in deinem Leben am Schluss vom Tag kannst erfüllt sein. Freundschaften. Oder vielleicht eben gerade eine Freundin oder einen Freund zu haben, wo man sich die Erfüllung holen kann, wo man sich Bestätigung holen kann. All das warnt der Paulus davon. Oder eben, dass man viel diskutieren kann, wie jetzt der christliche Glaube vielleicht könnte und sollte und solle und was soll ich alles noch machen in meinem Leben und was wäre vielleicht auch noch gut und so weiter. Aber es kommt am Schluss nichts von dem in unseren Alltag, nichts von dem wird sichtbar, Christus wird nicht sichtbar in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben. Es bleibt alles da in den Kirchenmauern hängen und es wird schön diskutiert, aber es wird am Schluss nichts greifbar in unserem Leben. Versteh mich nicht schlecht und nicht falsch. In all diesen Sachen weiss auch der Paulus, dass vieles Gutes gibt in diesen Sachen. Es ist nicht schlecht, Sport zu machen. Es ist nicht schlecht, auch zufrieden sein, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Aber der Paulus sagt nichts anderes wie im Kolosser 3,9. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Was er eigentlich sagen will, wenn Christus alleine nicht unser Retter ist, wenn Christus alleine uns nicht langt in unserem Leben, dann schwächen wir eigentlich den Wert vom Evangelium, von dem, was Jesus Christus eigentlich machen will in unserem Leben. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dem Bild vom Anfang, dann ist es, als ob du einen Baum versuchst, irgendwo in der Wüste oder nirgendwo zu pflanzen. Und es ist zwar ein Boden rum, wo du denkst, ja, es könnte auch noch funktionieren. Es könnte auch noch irgendwie gelingen dort. Mein Leben kommt vielleicht auch noch zum Blühen dort. Aber längerfristig wirst du ein verdorrter, verkrüppelter Baum sein, der sich fragt, wieso das mein Leben nicht zum Blühen kommt. Und das ist das Bild, das Paulus versucht, hier zu malen. Es sehen viele Böden, viele Sachen in unserem Leben. Viele Sachen in diesem Leben der Griechen hat sehr verlockend und sehr gut ausgesehen. Aber längerfristig wird es verdorren und wird es zergehen. Die zwei Gruppen, die er anspricht, und ich glaube, auch diese Gruppe können wir die einen zumindest sich sehr gut drin wiederfinden. Und zwar spricht er Gesetzlichkeit an. Und ich weiss, wenn man Gesetzlichkeit hört, dann denken alle so, ja, also das hat nichts mit mir zu tun, garantiert nicht. Da nimmt er Bezug auf die Judenchristen, auf die Menschen, die im Judentum eigentlich gross geworden sind, die eigentlich all die Gesetze von der Tora auswendig gelernt haben und wo wissen, wie ein Jude zu leben hat. Ihr kennt die Bilder vielleicht habt ihr die auch schon in Zürich irgendwo umeinanderlaufen gesehen. Das sind Juden, die sehr orthodox unterwegs sind und sich eben sehr stark an all diesen Geboten halten und zum Teil sogar noch mehr Gebote einhalten, wie eigentlich in der Bibel steht. Und der Paulus nimmt jetzt endlich Bezug auf die Menschen, die nicht noch als Juden leben, sondern die als Juden zum Glauben gekommen sind. Also die als Juden Jesus Christus ihrem Leben angenommen haben und jetzt ein neues Leben eigentlich leben wollen. Und er sagt im Kolosser 2, Vers 16, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Ein bisschen später im Vers 23 sagt er dann einer, die Menschen sind mit Eitelkeit bestückt. Also sie sind arrogant eigentlich ihrem Wesen, wie sie leben. Was ist denn Gefahr in diesem Bereich? Sie suchen in den Gesetzen Sicherheit. Vielleicht fällt dir das irgendwie auf. Du hast gern, wenn alles klar definiert ist, alles entweder richtig oder falsch ist. Am liebsten fragst du den Small Group Leiter oder den Pastor, der kann dir dann alles genau erklären, was richtig und falsch ist und wie man die Bibel auszulegen hat. Man sucht Sicherheit in irgendwelchen Gesetzen, in den Gesetzen, wo einem Stabilität geben sollen, wo einem Klarheit geben sollen, und dabei vergisst man oder verpasst man den Herzschlag von Jesus zu suchen. Den Herzschlag von dem alleinigen Retter zu suchen, die Nähe zu ihm zu suchen, die Nähe von ihm auch zu entdecken und rauszuspüren, was in dieser Beziehung zu Jesus, was er vielleicht mir aufzeigen will im Moment in meinem Leben. Wo er vielleicht etwas anstossen will in meinem Leben, wo er etwas verändern will in meinem Leben, das verpasst man, weil man irgendwie einfach in diesen Gesetzen sich eine Sicherheit holt. Das Zweite, was auch passieren kann in diesem Moment, ist, wenn wir alles definieren, was richtig und falsch ist, wenn ich als Pastor oder ich als XY von dieser Kirche weiss, was richtig und falsch ist, dann fangen wir an, mit dem Finger auf die Leute zeigen. Und ich weiss ganz genau, was Trebi alles falsch macht in ihrem Leben. Und ich weiss, dass sie eigentlich dort endlich mal checken sollte, was sie endlich ändern und müsste und sollte und überhaupt. Und wir werden überheblich, wir werden hochmütig und verpassen dabei, was vielleicht in unserem Leben gerade dran wäre. Wir werden verurteilend, wir werden ausschliessend, sodass die nächste Liebe plötzlich keinen Platz mehr hat. Es gibt ein kleines Sprichwort, wenn du mit einem Finger auf eine Person zeigst, zeigen drei Finger direkt auf dich. Immer dann, wenn wir eigentlich auf andere zeigen, gibt es den Moment, wo du eigentlich zuerst in dein Herz hineinschauen musst. Was ist in deinem Leben? Ich kann mich gut erinnern, vor allem so in der Phase von 18 habe ich gewusst, was richtig und falsch ist. Und was passiert ist, ist eigentlich, dass ich die blinden Flecken in meinem eigenen Leben gar nicht mehr recht gesehen habe. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht zusammen miteinander unterwegs sein sollen und zusammen uns herausfordern und auch hinterfragen und vielleicht mal kritische Fragen stellen und so weiter. Um das geht es nicht. Aber es geht darum, was für eine Haltung habe ich in dem Sinne? Habe ich eine Haltung vom, ich weiss es selber auch nicht besser und ich bin selber am Lernen? Oder habe ich die Haltung vom Verurteilen? Oder ich weiss es besser. Das Dritte, was in dem Gesetzlichen auch der Fall kann sein, ist, dass man in einen Leistungsglauben abdriftet. Dass man irgendwie das Gefühl haben, und das haben die Juden damals auch das Gefühl gehabt, wenn man irgendwelche Gesetze und Gebote einhaltet und alles richtig macht in unserem Leben, dann kommen wir näher zu Jesus. Wenn ich genug bete, wenn ich genug stille Zeit mache, wenn ich genug diene in der Church, dann komme ich näher zu Jesus. Das ist ein purer Leistungsglaube. Und so oft begegne ich dem in unserer Church. Im Kleinen. Nicht, dass irgendjemand bewusst das eigentlich will oder so sagt. Aber so oft landen wir genau in dem Innen, dass wir das Gefühl haben, wenn wir irgendetwas machen in der Kirche, dann sollte mir irgendjemand auf die Schulter klopfen und sagen, wie gut, dass ich jetzt das gemacht habe. Und hoffentlich bin ich auch Jesus näher gekommen. Hoffentlich habe ich noch ein paar Himmelspunkte verdient oder was auch immer. Und dabei verpassen wir, dass kein Regelwerk mich näher zu Jesus bringen kann, dass mich keine Leistung näher zu Jesus bringen kann, sondern alleine die Verbundenheit mit Jesus Christus. Als Christ muss man, ich weiss nicht, ob du den Satz kennst, als Christ muss man, und dann kommen irgendwelche Sachen. Ich müsste halt wieder mal mehr Zeit mit Gott verbringen. So schnell kommen solche Gesetze in unser wörtliches Miteinander reden und so weiter. So schnell sind wir im Leistungsglauben. Der Kolosser 2,17 sagt, das alles sind nur schwache Abbilder, einen Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Was in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Es ist nicht eine Leistung. Es ist nicht irgendwie ein Müssen, ein Machen und ein möglichst fest Anstrengen. Sondern es ist das Evangelium von der Gnade, von der Errettung. Auch das ist wie so eine Pflanze oder ein Baum, wo du irgendwie versuchst, in ein Betongefäß hineinzupflanzen. Und es hat am Anfang vielleicht noch ein bisschen Erde rundherum, ein bisschen Wasser rundherum und es sieht eigentlich noch sehr gut aus. Unser christlicher Glauben, das Leben sieht eigentlich sehr dekorativ, sehr gut aus. Und wir halten ja alles ein, was man so sollte und was die Kirche so sagt und überhaupt. Und ich mache ja alles richtig. Aber irgendwann verdorrt es, weil es nicht lebendig ist. Weil du nicht Jesus Christus, die Verbundenheit, am Schluss nicht suchst. Die Predigt heisst standhaft mittendrin. Vielleicht merkt ihr, es hat sehr vieles mit dem zu tun, wie ich auch glaube, dass Kirche ein Potenzial hat. Kirche ein Potenzial hat, wenn wir zu einem Baum werden, der saubere, gute Wurzeln hat. Wenn wir Einzelpersonen sind, die saubere, gesunde Wurzeln haben und in dieser Spannung drin leben. Dass wir nicht alles definieren können. Dass wir nicht alles für richtig oder falsch erklären können. Und dass wir in der Gefahr sind, entweder zu gesetzlich werden und irgendwelche Regeln aufzustellen oder auf der anderen Seite irgendwelche Erfüllung, irgendwelche Sachen in dieser Welt, in unserem Leben gehen suchen, wo es nicht Erfüllung gibt. Wo wir, wenn wir Angst haben, plötzlich irgendwie selber wieder versuchen, alles in den Griff hineinzubekommen. Das alles, glaube ich, bringt uns nicht an den Punkt hin, wo wir einen frischen, lebendigen Baum werdet. Jesus wird sichtbar, wenn das Evangelium in seiner ganzen Fülle zum Zug kommt. Das ist das, was der Paulus uns versucht, in diesem Kapitel endlich näher zu bringen und weiss zu machen. Es hilft uns nicht, wenn wir blind irgendwelchen Gesetzen nachgehen und irgendwelche Gesetze befolgen. Dann bringt es etwas, wenn du irgendwo die Erfüllung in irgendwelchen Sachen, in Komplimenten oder in irgendeine andere Person suchen. Jesus ist genug. Jesus ist genug für dich und für mich. Kolosser 2, 9 bis 10. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, in dir inne, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächten und Gewalten. Ich wünsche mir für die My Church, aber für dein Leben, für jedes einzelne Leben, dass wir lernen, in dieser Spannung zu leben. Standhaft, mitten drin leben. Eine Kirche, die nicht anfängt zu verurteilen, wenn ich sehe, wie der dort hinten der Fühlung in irgendwelchen Sachen holt. Sondern eine Kirche, die schafft, die Spannung auszuhalten. Die Spannung auszuhalten, wenn ich sehe, ich bin in dieser Verbundenheit drin und der andere sehe, in dem Moment drin, wo er die Fühlung in irgendwelchen Sachen geht, suchen. Nicht anfangen zu verurteilen, sondern einladen in die Verbundenheit. Einladen in die Verbundenheit und die Nähe, weil du selber weißt, wie sich's anfühlt. Weil es einladend ist. Und genauso wünsche ich mir, dass wir nicht auf die Menschen überschauen, die in dem Gesetzlichen sind, die irgendwelchen Regeln im Moment noch folgen, wo sie noch nicht in die Freiheit hineingekommen sind, wo sie noch nicht merken, dass eigentlich nicht Regeln befolgen, sie näher an Jesus heranbringen, sondern die Verbundenheit mit Jesus alles ist. Ich weiss, das ist eine enorme Herausforderung. Für uns als Kirche, für jeden Einzelnen in dieser Spannung zu leben, das ist nicht einfach. Das Evangelium ist nicht einfach. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass das Evangelium eigentlich einfach ist, auch wenn wir manchmal 4-Punkte-Pläne oder irgendwelche Sachen auswendig gelernt haben, das Evangelium ist manchmal komplizierter. Weil in dem Moment wird es entscheidend, ob du im einen oder anderen Extrem landest. Und eben wir als Kirche wegen dem nicht irgendwie lauwarm werden, sondern feurig bleiben, weil wir in dieser Verbundenheit mit Jesus Christus unterwegs sind. Weil wir die Leidenschaft für beide Seiten haben. Für beide Menschen und für dich selber, wo du selber merkst, jetzt bist du im einen oder anderen Extrem gelandet. Ich wollte mit euch einen kleinen Test machen. Du hast keine Angst, du kannst nicht failen, du kannst keinen Fehler machen. Der Test ist von einem der brillantesten, für mich zumindest, Autoren und Churchleiter. Und er ist seit Jahren an einer Kirche bauen, mitten in New York, in einem Viertel Manhattan, wo unglaublich schwierig könnte sein, zum Kirche bauen. Aber er schafft es, um dort eine Kirche zu leben, wo Menschen zum Glauben kommen und wo Menschen in dieser Verbundenheit mit Jesus immer wieder näher kommen. Und er hat so einen kleinen Test gemacht und sehr vieles von dem, was ich jetzt predigt habe, ist eigentlich genau in diesem kleinen Test. Und zwar beschreibt er zwei Punkte vom Evangelium. Der erste Punkt ist der, wo wir erkennen, dass wir sündhaft und schlecht sind. Der zweite Punkt ist, dass wir angenommen und geliebt sind, egal was wir machen. Beides ist total richtig. Beides ist das Evangelium. Beides braucht es in unserem Leben. Dass du erkennst, dass du dich selber nicht retten kannst, dass du nichts in deinem Leben machen kannst, um Jesus zu genügen, sondern dass du Jesus brauchst in deinem Leben. Und gleichzeitig, dass du alles in deinem Leben machen kannst, Fehler in deinem Leben, alles Wüste kannst machen in deinem Leben, wo du bereust nachher, aber dass du immer und immer wieder angenommen bist. Und dass der Jesus nicht wird aufgeben, um dir hinten anzugehen. Und dass der Jesus niemand wird aufgeben, egal wie er unterwegs ist. Beide Aussagen können gleichzeitig aber auch falsch sein, wenn sie einseitig werden. Wenn du auf der einen Seite das Gefühl hast, alles ist nur noch wichtig, dass mich Jesus liebt und dass Jesus über allem mich einfach angenommen hat und geliebt hat und so weiter. Dann ist es eine Fehlleitung vom Evangelium. Das ist nicht das, was die Bibel uns beschreibt. Genauso ist aber auf dieser anderen Seite, dort, wo wir das Gefühl haben, dass wir einfach sündhaft und schlecht und dass wir alles schlecht machen in unserem Leben und dass wir eigentlich gar nichts verdient hätten und dass Jesus eigentlich nur schäbig auf uns runterschaut und dass Gott eigentlich die ganze Zeit uns kritisiert für das, was wir machen und so weiter. Dass wir nicht selber eingestehen können, dass wir reich beschenkt sind, dass wir Talent haben und so weiter und uns immer schlecht empfinden. Auch das ist falsch. Auch das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine Botschaft von der Mitte, glaube ich ganz fest. Das Evangelium nimmt beides zusammen und sagt, ja, wir sind sündhaft und schlecht, aber ja, wir sind auch angenommen und geliebt. Überleg dir in den nächsten paar Minuten, in welche Richtung tendierst du? Bist du eher auf der gesetzlichen Linie unterwegs? Oder bist du vielleicht eher im Relativismus? Ich weiss, der Begriff ist ein bisschen schwierig, aber das, dass man einfach alles relativiert und alles schön redet und gut redet und am Schluss nicht mehr klar ist, das meint der Relativismus. Bist du eher auf dem Ecken nennen? Das ist ein Test, den du für dich selber machen kannst. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, in welche Gefahr, dass ich eher drin hineinlaufe. Und vielleicht los ist im Nachhinein nochmal die Predigt und überleist dir, welche Gefahren könntest du aufluren. Vater im Himmel, ich danke dir, bist du da. Und Jesus, bist du mit deinem Evangelium am Wirken unter uns. Ich danke dir, ist dein Evangelium relevant für alle Zeiten. Im 21. Jahrhundert noch viel relevanter wie eh denn je. Ich danke dir, bist du da und wirkst du in uns und rufst du raus, was im Moment in unserem Leben noch nicht gesund ist. Amen.